Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Franziska und Ivan Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn.
Und ich bin Jenny Spiegel. Gemeinsam treffen wir uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde oder ein wenig länger mit ganz unterschiedlichen Gästen.
Das können AutorInnen sein, aber auch Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben.
Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch von dem spannenden Making-of des Literaturhauses Vorarlberg.
Schön, dass ihr dabei seid.
Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast.
Hallo Raffaela, lieber große Leinwand oder lieber Briefmarke?
Lieber Briefmarke.
Gute Reise, Eierspeise, die glückseligen Inseln, die grauen Riesen, mach dir die Welt. Die Titel ihrer eigenen Bücher und der Bücher, denen sie ihre Bildsprache verleihen durfte, sind vielfältig. Was alle Werke eint, ist ein ganz unverkennbarer Strich, ein großes Einfühlungsvermögen in kleine LeserInnen oder auch große Texte und ein sehr, sehr feiner Humor. Heute ist die preisgekrönte Autorin und Illustratorin Raffaela Schöbitz aus Wien zu meiner großen Freude zu Gast bei uns in der Radetzkystraße 1. Herzlich willkommen, Raffaela.
Hallo, Frauke.
Raffaela, ich habe eben schon einen kleinen Einblick in deine Werkliste gegeben. Mit dem Literaturhaus Vorarlberg verbindet dich aber eine ganz besondere Zusammenarbeit, denn du hast das vierte Daumenkino unserer Edition Großes, Kleines Kino zum Thema die Kraft der Sprache gestaltet. Ganz ehrlich, was hast du gedacht, als ich letztes Jahr Kontakt mit dir aufgenommen habe und dich gefragt habe, ob du Lust auf ein Daumenkino-Abenteuer mit uns hast?
Ich habe mich unglaublich über die Anfrage gefreut. Nichtsdestotrotz musste ich natürlich am Anfang erstmal überlegen, was bedeutet dieses Format eigentlich für mich? Was kann das Format alles? Welche Dinge muss ich bedenken, wenn ich in diesem Format arbeite? Es gab die Vorgabe von 50 Seiten, was mir am Anfang, ich komme aus dem Kinderbuchbereich, mit so um die 12 bis 16 Doppelseiten unglaublich viel erschienen ist und dachte, ich werde unglaubliche Geschichten damit erzählen können. Und es hat sich herausgestellt, dass man wirklich ins Kleine gehen muss, um überhaupt etwas erzählen zu können, was für das Daumenkino Sinn macht und die Bewegung, also die Besonderheit des Daumenkinos nutzen kann. Die andere Geschichte war auch, kann man Text verwenden, wenn man Daumenkino macht? Und das hat mich sehr gefreut, dass du zugestimmt hast und gemeint hast, das ist schon einmal vorgekommen bei einem Daumenkino von euch und dass man das sehr wohl nutzen kann, was bedeutet hat, dass man auch die Dynamik des Daumenkinos verändern und aufbrechen kann, was für mich immer sehr spannend ist.
Weil wir ja ein Hörmedium sind und unsere HörerInnen dein wunderschönes Daumenkino nicht sehen können, möchte ich mich zumindest versuchen, darin das Daumenkino zu beschreiben. Es startet mit einem Mund, aus dem sich so ein roter Faden schlängelt, der sich durch ein Nadelöhr fädelt. Und die Nadel ist in der Hand einer Frau mit langem, welligem, rotem Haar. Und dieses Haar ist gleichzeitig, wird zu einem Meer auf dem Boote segeln. Und am linken Arm trägt die Frau ein Nadelkissen, in dem Stecknadeln stecken. Und auf diesem Nadelkissen sitzt aber auch eine kleine, nackte Frauenfigur, die quasi ja in der Fötusstellung sitzt. Und sie neigt sich zum Boden, verschmilzt dann zunehmend mit dem Boden, bis aus ihr am Ende, bis aus ihr wie eine Erdschicht wird, aus der Blumen wachsen, die wieder zerfallen. Und aus diesem schwarzen Strich quasi wird ein schwarzer Vogel, der sich aufhebt und davonfliegt. Du hast dir als Protagonistin für dein Daumenkino, für diese Frauenfigur, die Figur der antiken Mythologie, die Penelope, ausgesucht, aus Homers Odysseus. Was hat dich zum Odysseus und zu Homer geführt und was hat dich an Penelope fasziniert?
Also die, jede Daumenkinoreihe hat ja einen Schwerpunkt bei euch. Und in meinem Fall war es von deiner Vorgabe sozusagen her die Kraft des Erzählens, die Kraft der Sprache. Und ich habe viele Überlegungen angestellt, was für mich Erzählen und Sprache bedeutet, welche Aspekte davon mich interessieren. Bei Sprache bin ich schnell zum Dialekt gekommen und zur Konstituierung des Anders- oder Fremdseins, also dass Sprache uns per se einfach auch voneinander abgrenzen kann, was Sprache auch an Grenzen öffnen oder verschließen kann. Dass Sprache viel mit Musik gemein hat und dann ist der nächste Schritt gekommen, Erzählen hat etwas mit Musik gemein. Es gibt also die irische Musik zum Beispiel, die Geschichten weitergibt, auch heute noch. Wenn in einer Bar jemand beginnt zu singen, können alle mit einsteigen und wissen, wie der Text geht und was für eine Geschichte erzählt wird. Und das Erzählen, das früher nicht durch Verschriftlichung stattgefunden hat, sondern eben durch Musik und reisende Sänger, die von Geschichten erzählt haben. So bin ich zu Homer und der Ilias gekommen und im nächsten Schritt Hermes, dem Erfinder der Lyra. Und das war dann der Beginn meiner Reise in die Odyssee.
Und eine der zentralen Frauenfiguren der Odyssee ist eben die Figur der Penelope, die durch einen Wettkampf quasi von Odysseus zur Frau gewonnen wird. Und der begibt sich dann 10 Jahre in den Trojanischen Krieg, ist 10 Jahre auf den Irrfahrten, also 20 Jahre quasi nicht zu Hause in Ithaka. Und Penelope tut etwas ganz Erstaunliches. Sie wartet 20 Jahre sehr treu. Sie hat viele Angebote von Männern, die sich für sie und natürlich auch mit ihr verbundenen Stellung interessieren. Und sie wehrt alle Freier über verschiedene Listen ab. Sie webt zum Beispiel ein Totenhemd für ihren Schwiegervater Laertes und sagt, wenn dieses Hemd fertig ist, dann bin ich bereit für den nächsten Mann. Und alles, was sie am Tage webt, trennt sie nachts wieder auf. Und das geht 3 Jahre lang gut, bis eine treulose Magd sie verrät. Und dann erfindet sie einen ganz trickreichen, eine kriegerische Herausforderung, die Freier bestehen sollen, die aber eigentlich nicht bestanden werden kann. Und schafft es damit wiederum, die Freier in der Ferne zu halten, bis Odysseus eines Tages nach Hause kommt. Inwieweit war denn für dich eine Verbindung zwischen dieser Frauenfigur Penelope, der Kraft des Erzählens und vielleicht auch der Villa Ivan und Franziska Rosenthal in Hohenemsin, die wir als Literaturhaus 224 einziehen werden?
Ich beginne mal mit dem, was mich an der Figur Penelope fasziniert hat, auch eben als Geschichtenerzählerin. Die Mäuren, die Schicksalsgöttinnen in der griechischen Antike, die es ja auch in der nordischen Mythologie gibt, sind diejenigen, die den Schicksalsfaden in den Händen halten, also auch hier der Faden. Und der bestimmt eben das Schicksal der Menschen. In dem Fall Penelope nimmt mehr oder weniger ihr Schicksal in die eigenen Hände, indem sie jeden Tag dieses Hemd spinnt und am Abend wieder auftrennt. Und in dem Fall fand ich das eine unglaubliche emanzipatorische Geste, zu sagen, sie wird als treue, wartende Ehefrau nach außen hin gezeigt und eigentlich trifft sie sehr selbstbestimmt Entscheidungen, nimmt ihr Schicksal in die eigenen Hände und schreibt ihre eigene Geschichte damit. Außerdem war sie alleinerziehende Mutter in dieser ganzen Zeit, was finde ich auch einfach noch einmal diese Figur sehr modern macht in gewisser Weise. Was es mit der Villa verbindet, ist, dem Besitzer der Villa Rosenthal hat ein Textilgewerbe gehört. Es war eine Weberei und eine Türkisch-Rotfärberei und das hat dann alles zusammen sozusagen dazu geführt, auch die Färbigkeit des Bildes. Die Bilder sind nur in Schwarz und Rot gehalten. Die Figur der Weberin, die sich auch in den Glasfenstern des Hauses wiederfindet. Und eben die Idee der Penelope, die wartet und trotzdem ihre eigene Geschichte zu schreiben und zu erzählen beginnt.
Jetzt hast du vorhin schon ein bisschen angedeutet, wie deine künstlerische Herangehensweise ganz am Anfang an dieses Daumenkino aussah, dass du gesagt hast, was geht in diesem kurzen Format, was scheinbar viele Bilder beherbergt, aber vielleicht doch wenig erzählen kann. Können wir da noch einmal genauer hinschauen? Wie hat dein Arbeitsprozess für dieses Daumenkino künstlerisch ausgesehen?
Also zuerst, glaube ich, ist es auch wichtig zu sagen, wie lange der Prozess gedauert hat, um überhaupt aus all den Ideen, die mir gekommen sind, weil ich habe wirklich viele verschiedene Ideen durchexerziert, bis ich dann dazu gekommen bin, was es eigentlich werden soll. Ich habe zuerst begonnen, eine ganz andere Geschichte zu erzählen und habe gemerkt, ich kann gar nicht eine große Geschichte erzählen. Ich muss mich irgendwie auf die Bewegung konzentrieren und das eben dem Daumenkino immanenten, aus einem einzelnen Bild, mehrere einzelne Bilder und auf einmal ist eine Bewegung da. Was interessiert mich daran? Will ich wirklich eine ganze Geschichte erzählen oder will ich im Kleinen bleiben? Es war dann eben wichtig, ein Storyboard zu entwerfen, damit ich hier mal einen Überblick darüber bekomme, was kann ich überhaupt alles zeigen. Das habe ich digital gemacht, weil es mittlerweile einfach sehr einfache Möglichkeiten gibt, die schnell funktionieren. Und habe dann mit Bleistift und Lichtboard die Frames noch einmal, also die einzelnen Bilder des Daumenkinos noch einmal alle nachgezeichnet und habe dann digital und eben händisch daran gearbeitet, bis es am Ende diese 50 Seiten geworden sind. Und auch den Text habe ich dann händisch illustriert, weil ich wollte, dass das alles wirklich dieses Handwerk auch einfach widerspiegelt. Der Text ist, wenn man das Daumenkino rückwärts langsam blättert, sichtbar. Eine kurze Erzählung, die Penelope beinhaltet und dadurch, glaube ich, auch erst die Figur so ein bisschen verortet. Also wer ist das überhaupt? Und wenn man von vorne ganz klassisch nach hinten schnell durchblättert, wird eine kurze Geschichte dieser Weberin erzählt.
Ja, es ist fantastisch. Dein Buch funktioniert von vorne als Flip und von hinten als wirkliches Buch, in dem man den Text blätternd erlesen kann. Also hast du wirklich zwei wunderschöne Dinge miteinander kombiniert und gleichzeitig auch zwei ganz unterschiedliche Rhythmen in einem Medium vereint. Was mich an deinen Bildern so sehr begeistert, ist, dass sie wirklich diesen ganz starken manuellen Charakter haben. Also es ist jeder einzelne Strich erkennbar und es gibt einem beim Betrachten das Gefühl, dass man eigentlich deinen Zeichenprozess noch sehen kann, obwohl das Bild ja schon längst fertig ist. Das ist sehr, sehr schön. Du hast jetzt eben schon angedeutet, dass es dir wichtig war, dass in dem Daumenkino Bild und Text hervorkommt und in deinen anderen Büchern und Werken, und du hast ja auch Theaterstücke geschrieben, merkt man natürlich deine ganz große Liebe zum Wort. Du hast aber neulich in einem Interview mit der Vollberger Kulturzeitschrift gesagt, dass wenn du Text und Bild in Kombination denkst und siehst, dass es dich vor allen Dingen reizt, mit deinen Bildern Kontrapunkte zum Text zu geben. Das heißt, mit deinen Bildern die Nuancen zu erzählen, die im Text verborgen bleiben. Welche Nuancen lassen sich denn in Bildern so viel schöner erzählen als vielleicht in Sprache?
Ich glaube, das Besondere für mich ist, eine eigene Geschichte zu finden, die ich nur im Bild erzählen lasse, um den Betrachterinnen auch die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Fantasien laufen zu lassen, weil den Text zu lesen, zu wissen, also zu verstehen, was der Text einem sagen will, das Bild zu sehen und zu sehen, es ist nicht genau das, was da steht, was sieht man da? Und dann beginnt schon die Fantasie loszugehen, sozusagen. Also was könnte noch in dieser Lücke zwischen Bild und Text stecken? Was ich auch sehr gerne mache, ist, kleine Bildgeschichten zu erzählen, die im Text überhaupt gar nicht vorkommen, weil ich speziell eben im Kinder- und Jugendliteraturbereich, ich denke, Dinge zu entdecken und auf die Suche nach kleinen Schätzen zu gehen, für Kinder ganz eine besondere, spannende Reise sein kann. Außerdem, für mich liegt auch unglaublich viel Humor in dieser Lücke zwischen Bild und Text, wenn man zum Beispiel sagt, wo ist mein Hut? und man spricht mit einer Person, die den Hut auf hat und sagt, ich habe keinen Hut gesehen, dann birgt das einfach unglaublich viel Humor und man fragt sich, aber was ist da jetzt passiert? Natürlich hat er einen Hut auf, was ist hier los? Und wie geht es dann weiter? Und man hat einfach Lust umzublättern und zu sehen, was als nächstes passiert.
Ich würde da gerne mit dir nochmal genauer hinschauen, weil in deinem Kinderbuch Graue Riesen, das 2020 in die Kollektion des österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreises gewählt wurde, da geht es um ein kleines Mädchen und um die Kraft der Sprache im Sinne von, dass Sprache Wirklichkeit schaffen kann. Ein Lehrer tituliert ein Mädchen in seiner Klasse im Mathematikunterricht als Knollnase. Und das führt dazu, als ob Sprache Zauberkraft hat, dass dieses Mädchen nach Hause geht und in ihrem Gesicht tatsächlich plötzlich eine Knollnase findet. Das Erstaunliche in deinem Buch ist, dass du es schaffst, über wirklich sehr zarte Wendungen und einen ganz poetischen Humor alle deine Figuren, auch den Lehrer, der dieses Wort genutzt hat, in eine ganz große und lebensbejahende Stärke bringen kannst. Also es wird ein sehr positives Enderlebnis für alle deine Figuren. Darf ich fragen, zum einen gab es einen bestimmten Impuls, bei dem diese Idee zu diesem Buch bei dir geboren wurde?
Also für mich war, ich kann mich einfach sehr, sehr genau an vieles aus meiner Kindheit und Jugend erinnern. Und das, was mich immer sehr beeindruckt, begleitet, aber auch sehr verletzen konnte, ist, keinen Respekt zu bekommen. Vor allem auch die Schulzeit, in der ich das ganz stark wahrgenommen habe, dass man einfach als Kind hingestellt wird und dass die Erwachsenen einen nicht mit dem gleichen Respekt und der gleichen Achtsamkeit begegnen wie vielleicht Gleichaltrigen, Gleichgestellten. Und das habe ich noch nie verstanden. Und ich habe auch nicht verstanden, warum ich ihnen diesen Respekt entgegenbringen sollte. Sprache hat für mich immer schon auch sehr viel Verletzung bedeutet. Ich habe mir selber in der Schule oft nicht leicht getan mit Gruppen, die sich gebildet haben. Wird man aufgenommen, wird man ausgeschlossen? Wie wird man eben von Erwachsenen, die doch eigentlich einem Sicherheit geben sollen und einen unterstützen sollen in diesem Prozess des Erwachsenwerdens, wie wird man von ihnen aufgenommen und was geben sie einem mit in die Welt? Und ich glaube, vielen war einfach nicht bewusst, was es bedeutet hat, wenn sie einem Dinge gesagt haben, über die sie vielleicht selber gar nicht so nachgedacht haben und die für mich aber extrem viel bedeutet haben, mich auch zurückwerfen konnten in eine negative emotionale Situation. Und ich glaube, es muss einfach, also ich wollte damit natürlich keinem Lehrer, keiner Lehrerin zu nahe treten. Ich weiß, es hat sich viel verändert, pädagogisch gesehen auch. Aber ich weiß, zu meiner Zeit gab es einfach leider speziell in dieser Situation der Schule und der Lehrer, die halt mit einem den Großteil des Tages verbringen, auch einfach Personen, die nicht achtsam mit ihrer Rolle umgegangen sind.
Und was war bei dem Kinderbuch zuerst da, zeichnerisch? War da erst die Figur da? War da erst die farbliche Atmosphäre da? Wie fängst du an? Wie näherst du dich deinem Bild? Zeichnest du 20 Bilder, bis du drin bist in der Geschichte? Oder fängt das eigentlich gleich beim ersten Strich an, sehr konkret zu werden?
Bei der Geschichte war wirklich zuerst der Text da, ganz, ganz lange. Und ich habe sie schon einmal komplett illustriert gehabt. Und das hat damals, sind die Zeichnungen nicht sehr gut aufgenommen worden. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, noch einmal nach mehreren Jahren es irgendwie komplett neu zu versuchen. Also ich weiß natürlich nicht, wie alle anderen arbeiten, aber ich mache sehr, sehr viel im Kopf. Also ich skizziere wenig. Mittlerweile mache ich mir kleine, schnelle Notizen. Viele von meinen Notizen sind aber auch textlich, also gar nicht kleine visuelle Skizzen. Und ich versuche im Kopf auf eine Reise zu gehen, vor allem gerne, wenn ich spazieren gehe oder in der Straßenbahn sitze. Und dorthin zu gehen, wo die Geschichte mich hinführt und reinzudenken und mich reinzuspüren, eben in welchen Farben sehe ich die Geschichte, sehe ich Collage-Elemente darin, wie könnte die Figur für mich ausschauen, wen sehe ich, also zum Beispiel bei den Mädchen musste ich auch irgendwie immer an Pippi Langstrumpf denken, wie kann ich eine moderne Pippi Langstrumpf für mich visualisieren und dann doch natürlich setze ich mich irgendwann an den Schreibtisch und zeichne auch ein bisschen was. Aber generell ist wirklich, muss ich sagen, ganz, ganz viel Arbeit davor schon im Kopf passiert, bevor ich mich dann wirklich hinsetze. Und es würde mich interessieren, was natürlich entstehen würde, wenn ich, wie ich das bei anderen Illustratoren beobachte, die Figur in vielen verschiedenen Situationen zeichnen und sie kennenlernen. Man lernt die Figur wirklich kennen über die Zeit des Erzählens, des visuellen Erzählens. Und am Ende denkt man sich manchmal, oh, sollte ich die ersten Bilder nochmal machen, weil jetzt kenne ich die Figur wirklich. Und auch wenn es nicht für andere vielleicht so ersichtlich ist, aber ich für mich sehe einfach, ich spüre, jetzt weiß ich, wer diese Person ist und jetzt kann ich wirklich das auch mit dem Strich ausdrücken. Und manchmal muss ich dann zurückgehen und nochmal was machen, wenn ich das Gefühl habe, okay, das ist zwar die gleiche Figur, aber es ist nicht die gleiche Figur mit der gleichen emotionalen Aufgeladenheit, wie sie für mich am Ende ist.
Raffaela, dein Daumenkino oder zeigt natürlich auch wahnsinnig schöne Art, dass du sehr, sehr große Geschichten auf sehr kleinen Raum ganz wunderbar, gewaltig auch bildnerisch wie textuell erzählen kannst. Wärst du denn offen, wenn die österreichische Post auf dich zukäme und dich um das Design einer Briefmarke bitten würde?
Sofort.
Raffaela, ich danke dir für deinen Besuch in der Radetzkystraße. Es war so schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Radetzkystraße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.